Seid klug und wachsam im Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beten heißt, sein Herz mit Gott vereinigen. Es gibt keine größere Freude, keine tiefere Glückseligkeit für den Menschen als zu beten. Das Gebet ist unser Ein und Alles. Das Gebet ist das, worauf es ankommt im Leben des Christen. Es ist eine Kunst, es ist eine Wissenschaft und deswegen lohnt es sich, immer wieder davon zu sprechen, wie wir das auch heute tun. Es ist eine der furchtbarsten Folgen der Sünde, der Erbsünde im Besonderen, dass der Mensch den Gefallen an den göttlichen Dingen, an Gott selbst verliert. Dass es ihm gleichgültig ist, ob er betet oder nicht, obwohl doch seine Seele atmen möchte, aber er gestattet es ihr nicht. Das Gebet scheint ihm etwas Fremdes, wodurch das Gebet gerade das ist, was unserer Geschöpflichkeit entspricht. Zu jedem Geschöpf, zu uns selbst, zu allem, was da ist, sichtbar oder unsichtbar im Universum, können wir sagen, was ist es, das du hast und hast es nicht empfangen? Natürlich sind es nur die vernünftigen Geschöpfe, die sich dieser Abhängigkeit von diesem Gott bewusst sind und sich dessen bewusst sind, dass der liebe Gott keine Schöpfung brauchte, sondern dass er das aus Liebe getan hat zu seinen Geschöpfen. Und so erfüllt der Mensch seine Aufgabe als Geschöpf, besonders durch das Gebet, weil der sündige Mensch eine vierfache Verpflichtung hat in seinem Leben. Zunächst anzubeten. Das heißt anzuerkennen, dass nicht der Mensch, sondern Gott das höchste Wesen ist, weil er ewig ist, immer gewesen ist, unveränderlich, unendlich in seiner Güte und Schönheit und Weisheit und Macht. Die Anbetung ist eine liebende Unterwerfung. Das nächste natürlich schon angesprochen, die Dankbarkeit. Das Gebet ist, um dem Herrgott zu danken für alle seine Wohltaten, die er uns und seiner Schöpfung, besonders seinen Erlösten, gespendet hat. Dann denken wir dran, wie wir oft dem lieben Gott seine Güte vergelten mit Undankbarkeit. Das heißt, wir denken dran, wie wir den lieben Gott beleidigt haben. Wir tun nicht so, als wäre nichts gewesen. Oder als hätten wir keine Verpflichtungen mehr, weil ja angeblich der Herr alles getan hat. Der Herr tut nichts, was wir selber tun können. Und so haben wir gewisse Verpflichtungen zur Wiedergutmachung. Auch zum Beispiel, wenn ich das Gebet vernachlässigt habe. Nicht jemand, der aufgehört hat zu atmen, da sorgt man ganz besonders dafür, dass er richtig und ganz tief atmen kann, um wieder gesund zu werden, um wieder ganz lebendig zu werden. Das heißt, das Gebet erfüllt auch die Verpflichtung der Sühne, der Wiedergutmachung, der Abbitte für unsere Sünden und Beleidigungen. Und dann letztlich sind wir ja viertens ganz hilflose, abhängige Menschen. Nicht der Mensch, der sich immer wieder unabhängig erklärt von Gott, von seiner Kirche. Aber gerade hat er geatmet, dann redet er, dann atmet er wieder und sagt, er bräuchte ja nichts, er sei unabhängig. Vor kurzem hat er gegessen und es muss er wieder essen und getrunken und er muss wieder trinken. Und er sagt, was brauche ich denn gegen Gott? Es ist aber nicht irgendein Gebet. das uns die Glückseligkeit bringt, des Kontaktes mit dem Umgangs mit dem lieben Gott. Wenn die alte Ordnung noch bestünde, das heißt, der Sündenfall nicht stattgefunden hätte, dann würde jeder Mensch diese Süßigkeit verspüren im Umgang mit dem lieben Gott. Dann wäre das die Schöpfung, das Buch, in dem man die Großtaten Gottes studiert und ihn dafür lobpreist. Also wie gesagt, es ist nicht irgendein Gebet, sondern es ist das gute Gebet. Das gute Gebet hat viele Eigenschaften. Wir sagen einfach heute, dass es hier um das andächtige Gebet geht. Und es gibt viele Ursachen, warum das Gebet des Menschen nicht andächtig ist. Und wir greifen einfach eine heraus und sprechen heute davon, dass es eben daran liegt, dass wir so zerstreut sind im Gebet, weil wir so mittelmäßig sind in unserem Christenleben und weil uns so sehr der Geist der Sammlung fehlt. Nicht so viele Menschen beklagen sich, dass sie im Gebet keine Freude finden. Das ist nur Bürde, nicht Bürde für sie. Das ist keine beschwerliche Last. Können nicht andächtig sein. Und das liegt sicherlich oft einfach an diesen Anhänglichkeiten, die wir Menschen haben, an die Geschöpfe. Nicht, das sind so viele Dinge, die uns umgeben, die unsere Leidenschaften aufstacheln, die unsere Fantasie anregen, die sich uns, unserem Geist einprägen. Und dann oft, gerade im Moment des Gebetes, steigt aus der Fantasie oder dem Gedächtnis irgendwas empor. Wir haben natürlich eine verwundete, gebrochene Natur, wir wissen das, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Aber man muss sich natürlich nicht wundern, wenn alles Denken und alles Verlangen sich auf diese Welt, auf die Geschöpfe richtet, dass es dann, wenn es darum geht, dass ich mich durch die Gnade Gottes im Gebet zu ihm erheben lasse, dass mir das schwerfällt, dass ich immer wieder absinke. Aber diese Gebetsgnade, die ja verbunden ist mit dem Heil des Menschen, das ist ein universales Geschenk, das Gott allen Menschen macht. Und daran ist wirklich das Heil des Menschen geknüpft. Ein Heiliger hat mal so treffend gesagt, dass wer betet, sagen wir mal umgekehrt an, wer nicht betet, wird verloren gehen. Wer betet, kann gerettet werden. Also dieses Gebet ist so wichtig, ein andächtiges Gebet. Und da müssen wir uns natürlich fragen, was haben wir für Verlangen, für Anhänglichkeiten, die wir in unserem Herzen herumtragen. Auch reicht es natürlich nicht hin, wenn ich einmal oder zweimal oder dreimal am Tag ein paar Gebete spreche, nicht, dann möchte ich einen Schalter betätigen, so jetzt möchte ich beten, jetzt möchte ich mit dem lieben Gott allein sein, aber das geht nicht. Oder vielleicht noch schlimmer, einmal in der Woche bei der Sonntagsmesse, nicht, dass man sagt, so, jetzt bin ich mit dem lieben Gott. Und es geht eben nicht, wenn wir nicht oft genug untertags mit unserer Beschäftigung, mitten unter den Menschen, unseren Geist, unser Herz zum lieben Gott erheben. Der heilige Franz von Sales lädt uns in seiner Philotheke, in seinem Buch, dazu ein, dass wir, wie er sagt, so oft wie möglich uns in die Einsamkeit zurückziehen. Es geht ja nicht um eine buchstäbliche Einsamkeit, es geht um die Herzenseinsamkeit. Dass wir uns zurückziehen an einen Moment und allein sind mit dem lieben Gott, dass alles wieder gut wird, dass die Seele wieder erfrischt und gestärkt wird und dass wir diesen kindlichen Umgang mit dem lieben Gott, diese kindliche Verbindung nicht verlieren. Wir müssen auch auf den Rat der Heiligen Schrift hören, nicht wo es heißt, bevor du betest, bereite dich vor. Wir brauchen diese Vorbereitung, dass wir doch, wie gesagt, die entfernte Vorbereitung, diese Geistessammlung, dass wir uns nicht mit dem Herrn zurückziehen, das ist natürlich ganz besonders wichtig. Und dann kommt eben die nächste Vorbereitung, nicht, dass wir uns in die Gegenwart Gottes versetzen. Das ist natürlich auch wieder so ein Ausdruck, wie das führe uns nicht in Versuchung im Vater Unser. Das ist ein Ausdruck, der zu Verwirrung führen kann. Nicht in die Gegenwart Gottes versetzen. Das heißt ja nicht, dass der liebe Gott nicht schon da ist. sondern wie meine ich Jakob es gesagt hat im Alten Testament, Gott war hier und ich wusste es nicht. Das heißt, dass der liebe Gott sehr wohl bei uns ist, hat immer seine liebenden Augen auf uns gerichtet, vom Himmel nicht und vom Tabernakel. Er ist ja sowieso der Allgegenwärtige. Aber wir sind nicht immer da und deswegen müssen wir versuchen, dass wir uns vom Gebet wieder trennen von den Geschöpfen. Versuchen, das Gedächtnis, die Fantasie zu lehren und wirklich die Augen des Herzens zu öffnen, um dem lieben Gott in die Augen zu schauen beim Gebet. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Hier sei nur kurz erwähnt, dass der Heilige Franz von Sales wiederum von der Betrachtung spricht und es vier Methoden gibt, uns in die Gegenwart Gottes zu versetzen. Das heißt, ein lebendiges Bewusstsein Gottes Gegenwart in uns wachzurufen. Zum einen natürlich die Allgegenwart Gottes. In ihm sind wir, leben wir und bewegen wir uns, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Er hält alles, was uns nicht erschaffen hat, im Dasein und ist natürlich allgegenwärtig. Dann gibt es eine besondere Gegenwart Gottes, eine ganz persönliche, innige, durch die heiligmachende Gnade in der Seele, im innersten Heiligen Herzensheiligtum des Gerechten, des Getauften, der in der Gnade und der Freundschaft Gottes lebt. Das ist aber eine besondere Weise, der liebe Gott gegenwärtig, der ist nicht einfach, möchte man sagen, dieses distante, unpersönliche Verhältnis zum Schöpfer, sondern er ist da als unser geliebter Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das Dritte dann, dass wir ihn sehen im Himmel mit den Augen des Herzens, wo er runterschaut, wie auch der heilige Stephanus das vor seinem Martyrium gesehen hat. Das ist ja auch keine Einbildung, nicht? Er hat seine Augen gerichtet, ganz besonders auf seine Kinder, auf die Christen, besonders auf jene, die beten. Und schließlich, warum nicht die Einbildungskraft, die Fantasie zu etwas verwenden, zu etwas Guten und Sinnvoll und sich vorstellen, dass der Herr neben mir steht, mir vorstelle, was er da tut. Aber wir haben natürlich immer wieder zu kämpfen mit den Zerstreuungen, auch wenn wir uns im Gewissen vielleicht wenig oder nichts vorzuwerfen haben, weil wir eine gebrochene Natur haben. Nicht? Es ist schwierig für uns, unseren Geist über längere Zeit auf irgendetwas zu fixieren. Die Zerstreuungen kommen einfach. Das ist die menschliche Schwäche. Was tun wir dann? Wir rufen ganz friedlich wieder das Herz in die Gegenwart Gottes zurück. Wir brauchen uns nicht beunruhigen, wir brauchen uns nicht aufregen. Das kann passieren, das wird immer wieder passieren. Wir haben Verantwortung, wir haben Sorgen. Nicht, das sind Menschen, das sind Situationen, das beschäftigt uns. Und das kann man nicht einfach abstellen. Wir versuchen es halt beim Gebet, dass man das alles dem lieben Gott in die Hände legt und dann mit ihm spricht. Aber es gelingt uns halt nicht immer. Na, dann rufen wir wieder unser Herz in die Gegenwart Gottes zurück. So oft es notwendig ist, und wir nehmen diese Demütigung an und können davon überzeugt sein, dass ein solches Gebet vielleicht viel wertvoller ist als ein Gebet mit Sammlung und innerer Salbung. Warum? Weil uns das eine Anstrengung kostet. Das ist ein Opfer, das ist ein Kreuz. Das ist eine Übung der Gottesliebe, wenn wir das tun. Und so, liebe Gläubige, folgen wir dem Beispiel der Apostel, die mit den Jüngern, mit den heiligen Frauen, einmütig im Gebet versammelt sind mit der Gottesmutter in Erwartung des Heiligen Geistes, in Vorbereitung auf das hohe Pfingstfest. Denn liebe Christen, wie es sich ziemt zu beten, wissen wir nicht. Und darum kommt uns dieser Geist zu Hilfe und erbittet für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.